Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Kann es für die Menschen im Iran eine friedliche Zukunft geben? Klimpert Rebecca Saunders in ihrer ersten Oper mit den Wimpern? Und wieso ist es so schwer, senegalesische Kunst für ein Forschungsprojekt auszuleihen? Themen dieser Stunde. Eine Woche Angst und Tod für die Zivilbevölkerung, seit Israel den Iran mit Raketen angegriffen hat und das Regime mit denselben Mitteln antwortet. Verhandlungen? Weiter nicht in Sicht. Parastu Foruha, erst vor kurzem für ihre immer auch politische Kunst mit dem Gabriele-Münter-Preis ausgezeichnet, wurde in Teheran geboren und lebt seit einem Vierteljahrhundert in Deutschland. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Welt wartet auf Donald Trumps Entscheidung, ob die USA sich in diesen Krieg einmischen oder nicht. Was fürchten Sie?
Oh, dass es weiter eskaliert. Das ist die große Angst, dass dieses Ausmaß an Zerstörung der zivilen Infrastruktur, Tod und auch Verletzungen eine weitere größere Ausmaß annimmt oder auch so sehr in der Länge gezogen wird, dass diese Leid jetzt schon unerträglich ist, sich weiterhin in den Seelen und Leiben dieser Menschen dort einschreibt.
Können Sie denn kontinuierlich Kontakt mit Ihrem Sohn, Ihren Verwandten und Freunden halten? Wie ist das zurzeit?
Es ist sehr schwierig, besonders der letzte 2 Tage, dadurch, dass der Internet auch sehr unstabil ist. In bestimmten Gebieten funktioniert es überhaupt nicht. Es werden Netzwerke gebildet. Eine Person, die gerade Internet hat, kann man kontaktieren und dann ihm auch im Auftrag geben, kannst du bei den und den auch anrufen und mir einfach kurz eine Nachricht schicken, wie es denen geht. Es ist wirklich sehr belastend und schwierig, wenn man Stunden nach Stunden auf die Handy schaut und diese Tick ist immer noch eine. Das bedeutet, dass es die Nachricht überhaupt nicht übermittelt wurde und man wartet und wartet.
Und Sie können kaum noch schlafen.
Das ist besonders nachts, weil viele dieser Angriffe in der Nacht passieren. Liegt man da und ständig guckt auch auf die Handy, weil es gibt weiterhin besonders Telegram-Kanäle, sucht nach Orten, wo die Explosionen gab und immer wieder gibt es in der Nähe irgendeinen bekannten Freund, dann malt man sich das Allerschlimmste.
Ihre Eltern sind vom Regime ermordet worden. Sie treffen sich jährlich im November mit deren Mitstreitern, um der Toten zu gedenken. Jetzt hatten sie gerade für die nächsten Tage wieder eine Reise nach Teheran geplant. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie jetzt hier festgehalten werden?
Das ist wirklich eine Zerrissenheit. Die Zerrissenheit jemand, der im Exil lebt und eigentlich 2 Länder zugehörte. Wenn ich auch dort wäre, wäre es auch Teil von mir hier. Das ist aber in solchen Momenten, Krieg zeigt, wie dieser Riss im Grunde tief sitzt in einem, weil man ist wirklich zweigeteilt. Das Leben hier verliert der komplette Normalität, manchmal seine Berechtigung im eigenen Auge. Und das Leben dort sinkt und sinkt in katastrophale Zustände und man kann nichts tun, außer von der Weiten auf das Leid die anderen zu schauen und nur bangen. Das ist eine schwierige Zerrissenheit, kaum auszuhalten.
Sie verurteilen beide Seiten dieses Krieges. Trotzdem sagen Sie, Israel verletzt das Völkerrecht. Wo sehen Sie in diesem Krieg, womöglich auch in der Entwicklung bis zu diesem Krieg, die Verantwortung von Ali Khamenei?
Oh, das ist sehr groß. Nicht nur Ali Khamenei, sondern die gesamte Islamische Republik hat nicht nur Iran, sondern die Region große Schaden zugefügt mit diesem Rhetorik der Tod mit dem, Tod mit der andere, diese feindliche Politik, der betrieben wurde. Aber der größte Opfer dieses Regimes sind die Menschen im Iran, die sich auch immer wieder erhoben haben und haben versucht, für ihre Rechte zu stehen. Wir können uns alle bestimmt an diesen wunderbaren Aufstand Frau Leben Freiheit erinnern, wo landesweit, flächendeckend Menschen für ihre Rechte demonstriert haben, über Monate lang so viel Kraft und Elan gezeigt haben. Und dann wurde es sehr blutig unterdrückt. Das heißt, dass der Verantwortung von der Islamischen Republik ist definitiv sehr groß beim Verursachen überhaupt solche misere Zustände, auch im Iran. Stellen Sie sich vor, diese kriegstreiberische Rhetorik von diesem Regime, die haben immer wieder das betrieben, ohne einen Schutzbunker für ihre Bevölkerung zu bauen. Für sich selbst haben die das bestimmt. Aber die Menschen sind jetzt total schutzlos. Das heißt, ich habe wirklich große, große Wut und Zorn auf die Islamische Republik von oben bis unten. Aber das rechtfertigt nicht so einen Angriff, der letztendlich auch der Zivilbevölkerung, zu dem ich mich zugehörig fühle und auf den ich große Hoffnung setze vor der Zukunft dieses Landes und der Demokratisierungsprozess dieses Landes, wieder auch von außen Opfer von Bomben und Raketen werden.
Weil Sie das gerade sagen, Politiker in vielen Ländern sehen in diesem Krieg auch eine Chance für die oppositionelle Bewegung. Wofür halten Sie dieses Statement?
Ich finde es echt perfide, wenn man vor die Augen führt, wenn Bomben fallen, wenn Raketen geschossen werden, wenn die Menschen evakuieren müssen. Wie sollen die vor ihre Rechte überhaupt stehen können? Die müssen ihre Leben retten. Teheran sieht jetzt wie eine Geisterstadt aus. Alle sind irgendwie im Grunde vertrieben im eigenen Land. Ist das eine Möglichkeit zum Aufstand? Diejenigen, die so eine Aussage treffen, wollen nur das rechtfertigen und überhaupt nicht genau hinschauen, wo jetzt hingeschaut werden soll bei der Zivilbevölkerung der Iran.
Die Künstlerin Parastu Furuha, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Dietmar Schwarz hat es angekündigt, in seiner letzten Spielzeit als Intendant der Deutschen Oper Berlin will er es richtig krachen lassen. Heute Abend mit der ersten Oper der britisch-deutschen Komponistin Rebecca Saunders, die dazu bei uns im Deutschlandfunk Kultur sagte:
Ich habe eigentlich wahrscheinlich gut 10 Jahren einfach Ausschau gehalten. Gibt es da irgendwo einen Text, einen Autor, der mich so stark inspiriert mit einer poetischen, tiefgründigen Sprache, der mit mir zusammenarbeiten möchte?
Sie fand den britischen Künstler Ed Atkins, dessen Werk immer um Existenzielles kreist: Leben, Körper, Krankheit, Tod. Rebecca Saunders nannte ihre erste Oper Lash, also Wimper.
Wish to the patron saint of the mercurial, of broken conjurers and apocalyptic prophets, of the unwashed opportunistic masses. I wish, and I wish to the patron saint of ex-bankers, ex-prostitutes, your exes, their exes, the ex-planetars. Thank you.
aus Lash, Acts of Love, inszeniert vom britisch-irischen Theaterkollektiv Dead Center. Opernkritiker Uwe Friedrich kommt aus der Uraufführung in der Deutschen Oper Berlin. Drei Akte hat die Oper. Liebe, Sprachlosigkeit und Verlust sind sie überschrieben. Wird damit eine ganze Geschichte erzählt?
Nein, es wird keine Geschichte erzählt. Es ist kein Narrativ. Es ist ein Text, der kreist um besagte Wimper. Ausgangspunkt ist, dass diese Wimper unter der, Zitat, wunderbaren Vorhaut gefunden wird. Da sind wir schon beim Thema Sex. Die Wimper steht für, ja, etwas Totes, etwas, was der Körper verloren hat und taucht als Motiv immer wieder auf. Es geht ums Sterben, zum Schluss ganz deutlich, um Verlust vielleicht eines Teils der eigenen Persönlichkeit. Es sind vier Frauen auf der Bühne, die nur mit Buchstaben benannt sind, A, S, N und K, und immer wieder in, ja, philosophische Bruchstücke, möchte ich das mal nennen, abdriften. Teils ungeheuer redundant, teils poetisch sehr schön. Man guckt ja vielleicht in einen zersplitterten Spiegel, vielleicht in eine avantgardistische Gedichtsammlung oder in einen Roman, der einem großen Widerstand beim Lesen entgegensetzt, aber man legt ihn doch nicht aus der Hand, weil da irgendetwas ist. Hand und Fuß hat es für mich nicht bekommen. Das bezieht sich aber wirklich nur auf den Text von Ed Atkins.
Empfohlen wird die Oper für Menschen erst ab 16 Jahren. Liegt das auch an den Mitteln, die Dead Center einsetzt?
Ist mir ein vollkommenes Rätsel, wie man auf diese Altersempfehlung kommt. Die Frage ist, ob man Jüngeren, aber da rede ich jetzt wirklich von Kindern, ein Vergnügen damit machen würde, dahin zu gehen und sie dieser Musik, dieser großartigen Musik auszusetzen. Aber da gibt es nichts, was irgendwie Gewaltdarstellung oder pornografisch oder sonst irgendwas wäre. Keine Ahnung, wie die an der Deutschen Oper auf so eine abwegige Empfehlung kommen.
Was gibt es denn für theatralische Mittel?
Also, Dead Center sind bekannt und berühmt für ihre Videoarbeit. Und in diesem Fall fügt das auch tatsächlich sehr schöne Bilder teilweise dazu. Ich habe vorhin gesagt, zum dritten Teil geht es um den Verlust. Da sehen wir zum Beispiel eine Sängerin auf der Bühne, die da alleine ist. Und in der Videoprojektion sehen wir die zweite Person, die eben offenbar verloren gegangen ist. Sie sitzt zum Beispiel in einem Restaurant oder sie ist am U-Bahnhof Hermannplatz, der wiedererkennbar auch einmal projiziert wird. Es wurde dann im Publikum mal gerätselt, welcher U-Bahnhof das denn sei. Ich löse das mal auf, ich wohne da. Dass da aber die Person allein ist und eine weitere aber nur in der Projektion dazukommt und die sich ansehen, das hat wiederum eine große Poesie. Ansonsten sehen wir Münder, Zähne, Augen, immer einzelne Körperteile. Es wird viel über die Haut gesungen, geredet. Dann verschwinden diese Projektionen auch. Wir haben immer mal wieder die Bühne, die leere Bühne. Rebecca Saunders nutzt gerne Raumklangsituationen. Die Ausstattung ist von Nina Wetzel. Sie hat drei verspiegelte Kuben gebaut, die geschoben und versenkt werden können und die Tiefe der Bühne der Deutschen Oper nutzen. Das wird alles sehr geschickt gemacht. Da gibt es schon etwas zu sehen. Es gibt, und das kann ich nur nochmal betonen, es gibt keine Geschichte in diesem Sinn. Wir haben es eher mit einer theatralen Installation zu tun. Ich möchte das auch gar nicht unbedingt Oper nennen, was wir da heute gesehen haben in den 2 Stunden.
Wenn der Text Sie, so verstehe ich es, vor allem ratlos zurückgelassen hat, Sie die Musik aber großartig finden, in der Inszenierung einiges einzuschränken haben, was macht es dann, wenn Synthesizer, E-Gitarren und das Orchester der Deutschen Oper Berlin, dirigiert von Enno Poppe, diesen Abend glücklich absolvieren?
Diese Musik hat mich in der Tat glücklich gemacht. Das dauert 2 Stunden ohne Pause. Es wurde mir überhaupt nie langweilig. Rebecca Sohn, das ist eine so klangsinnliche und gleichzeitig, obwohl das jetzt nach einem Widerspruch klingt, und gleichzeitig so abstrakt komponierende Musikerin. Immer wieder saß ich da und dachte, wie kommt diese Klangmischung zustande? Was ist das für eine Spieltechnik? Durch die Orchesteraufstellung hat schon der Klang aus dem Graben eine ungeheure Plastizität und einen Räumlichkeitseffekt. Dann sind noch Musiker in den Seitenlogen der Deutschen Oper und ich erwähnte schon die beiden Klaviere auf der Bühne. Das führt immer wieder zu faszinierenden Klängen, die eben nie in die Gefahr kommen, irgendetwas abzubilden, wie man das von Richard Strauss kennt. Wenn da vom Pferd die Rede ist im Text, dann hören wir das Pferd auch im Orchester. Sowas gibt es bei Rebecca Saunders nie, sondern sie eröffnet Klangräume, die ich jederzeit wieder hören würde. Sie hören schon, ich bin großer Fan. Ich bin auch großer Fan ihrer Orchesterwerke. Sie hat den Siemens Musikpreis vollkommen zurecht bekommen. Ob auf Anregung von Dietmar Schwarz jetzt eine Oper draus geworden ist, würde ich doch bezweifeln, aber als musikalisches Erlebnis, auch wegen dieser 4 Solistinnen, die ich bei dieser Gelegenheit gleichberechtigt nenne, Anna Prohaska, Sarah Maria Sohn, Noah Frenkel und Katja Kolm. Es war auch ganz schön, beim Schlussapplaus gibt es ja immer so eine festgelegte Reihenfolge und beim ersten Mal, als die kamen, dachte ich, warum kommt Anna Prohaska zuletzt? Und dann kamen sie wieder und dann kamen sie aber in einer ganz anderen Reihenfolge. Also die sind wirklich auch in dieser Hinsicht gleichberechtigt in ihren Rollen, in ihrem Gesang, singen großartig zusammen, auch alleine, zum Schluss dann a cappella. Ich fand es sehr bewegend musikalisch.
Uwe Friedrich nach der Uraufführung von Rebecca Saunders Lash Acts of Love in der Deutschen Oper Berlin. Das Institut für Auslandsbeziehungen ist schon über 100 Jahre alt. An den Standorten Stuttgart und Berlin macht das IFA seit 2017 auswärtige Kulturpolitik. Im 21. Jahrhundert mit Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus einer globalen Perspektive. Seit heute präsentiert es in der Berliner Galerie die Ergebnisse eines 5-jährigen Forschungsprojekts der Senegalesin Ken Aisha Sy. Es heißt Survival Kit, zwischen uns und der Geschichte das verborgene Archiv. Meine Kollegin Linda Schildbach hat sich die Ausstellung angesehen, die sich mit Malerei aus dem Senegal zwischen 1960 und 1990 auseinandersetzt. Was hat es mit diesem verborgenen Archiv auf sich?
Ja, es handelt sich zunächst um das Archiv der Mutter von Ken Aisha Sy. Die war nämlich Journalistin, Kulturaktivistin und hat in Dakar die senegalesische Kunstszene eng begleitet. Und verborgen, weil es ist kein öffentliches Archiv. Sie hat das so ein bisschen auch für sich in einer gewissen Weise entdeckt, als ihre Mutter Anne Jean Barthes 2019 verstorben ist. Und bei der Durchsicht dieses Archivs haben sich für sie so wirklich diese Konturen dieser Kunstszene in Dakar und dem Senegal aufgezeigt. Und ihr Vater, der Maler El Hadjisi, das ist wirklich ein zentraler Akteur, eine führende Figur gewesen. Und den kennt man auch in Deutschland, der war bei der Documenta 14, der hat hier auch mal zeitweise gelebt und auch eine Galerie gehabt. Der war auch in der landesweiten Ausstellung in Großbritannien damals, Africa 95, dabei gewesen. Also eine wichtige Figur in der Kunstwelt. Und Ken Aisha Sy wollte jetzt nun verstehen, warum man ihn in Dakar im Senegal eigentlich gar nicht richtig kennt.
Je voulais comprendre pourquoi cet artiste qui était présenté comme un artiste très important, pourquoi il n'y avait rien au Sénégal sur lui, pourquoi tout était en Europe en fait.
Sie wollte verstehen, warum die ganzen Kunstwerke von ihm in Europa sind, in Deutschland, in England und in Frankreich, warum er da wichtig ist, aber man ihn quasi im Senegal nicht kennt.
Nochmal der Blick zurück in die Geschichte 1960, und das ist ja auch der Ausstellungszeitraum, entließ die Kolonialmacht Frankreich den Senegal in die Unabhängigkeit. Wie werden jetzt in der Ausstellung die folgenden 30 Jahre bis 1990 dargestellt?
Genau, man darf sich jetzt nicht so einen fulminanten Bilderrausch vorstellen, von dem man einfach stimuliert wird. Also wie zum Beispiel gerade im Centre Pompidou, da gibt es ja diese Ausstellung Paris Noir über afrikanische Kunst seit der Unabhängigkeit. Sondern hier ist es wirklich das Gegenteil dieser visuellen Bilderflut. Hier haben wir diese Recherche in dem kleinen Galerieraum, der aber unglaublich einladend wirkt. Also das heißt, wir haben ockerfarbene, warme Wände. Wir haben ein paar Kunstwerke, natürlich von El Hadji Sid, diese abstrakten, kräftigen, tollen Gemälde, wo wir zum Beispiel einmal haben, passend zum Forschungsprojekt ja, die Mutter und das Kind. Und dann haben wir Bildschirme, wo Videos gezeigt werden, Interviews mit Künstlern, aber auch mit dem Vater, Ausschnitte von Africa 95, von den Performances. Das alles kann man sich in Ruhe ansehen, indem man auf diesen schwarz-weißen, typischen senegalesischen Teppichen sitzt. Wir haben dann so eine Ecke, wo die Recherche fast wie in so einem Krimi-Film dargestellt wird, an der Wand. Man kennt es, diese Karten, die quasi gemacht werden mit Fotos, Pfeilen, wer hat was, welche Interviews, wo man wirklich einen Einblick bekommt, kann sich dann hinsetzen, lesen oder zuhören, wie diese Recherche lief, was die Interviewpartner und Partnerinnen gesagt haben. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass wenn man reinkommt in diesen Galerieraum, hängt dieses wichtige Bild von Amadou Ba von 1987, der springende Akrobat, dass das mit dem Rücken zum Eingang hängt. Da wird schon ein bisschen klar, es ist gar nicht so einfach gewesen. Es gab auch Hindernisse bei der Recherche, weil es geht auch um Restitution.
Sie hat es ja vorhin gesagt, dass sie erforschen wollte, warum ihr Vater in Europa sehr viel bekannter ist als im Senegal. Das heißt, wie verstreut waren Exponate in den vergangenen Jahrzehnten? Wo hat sie gesammelt?
Also sie war viel unterwegs gewesen. Wir waren einmal in Italien und Großbritannien, weil dort auch viele Künstlerinnen und Künstler bei den Biennalen ausgestellt wurden. Und natürlich in Deutschland, vor allen Dingen beim Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main, das ja als eines der ersten ethnologischen Museen in Deutschland auch zeitgenössische Kunst sammelte, vor allen Dingen aus Afrika. Aber, und jetzt kommt's, all das war meistens im Archiv und nicht leicht zugänglich und auch sehr, sehr schwierig auszuleihen. Da gab es sehr, sehr viele Hindernisse und Barrieren. Selbst als Tochter des Künstlers zum Beispiel und selbst mit diesem institutionellen Hintergrund der IFA und auch in diesem Residency-Programm hat man ihr die Recherche nicht einfach gemacht.
Je n'aime pas cette idée de dire que ils savent mieux que nous.
Ken Aisha Sy erklärt, dass sie nicht mag, was ihr oft erzählt wurde bei Anfragen von Leihgaben oder Recherchen. Wir wissen es besser als sie oder wir wollen die Kunst mehr schützen. Wir sind dann die Institutionen, die die Kunst in den Archiven haben. Sie sagt aber, das ist ja unser und mein kulturelles Erbe und das ist uns natürlich genauso wichtig wie dem Museum, vielleicht sogar noch wichtiger, weil sie ja auch eine persönliche Beziehung dazu hat. Und diese Leute so zu behandeln, sei ziemlich respektlos. Sie meint hier aber nicht per se die Menschen, mit denen sie in Kontakt war, die waren immer sehr, sehr höflich und nett, sondern dieses System der Restitution. Und das, finde ich, zeigt auch diese Ausstellung, wenn man da eintaucht und sich damit beschäftigt, an so vielen Ecken immer wieder, wie man prallt an dieses System und wie kompliziert es noch ist, obwohl ja eigentlich Rückgabe, Wiedergabe, Kolonialismus ein wichtiges aktuelles Thema in den Museen ist, mit dem sich alle beschäftigen.
Ich finde es ziemlich bitter. Ist denn die fehlende Augenhöhe, die institutionell fehlende Augenhöhe auch Teil der Botschaft dieser Ausstellung, die ja sagt, es soll ein Dialog zwischen dem Persönlichen und dem Globalen sein?
Definitiv. Ken Aisha Sy macht das in der Ausstellung auch so, dass sie tatsächlich das mit einbindet in kleinen Texten, in Reaktion, warum bestimmte Sachen nicht möglich sind. Also warum die Hindernisse so groß waren, dass zum Beispiel alle Kunstwerke, die von ihrem Vater gezeigt werden, Reproduktionen sind. Weil diese Gründe vorgeschoben wurden, ob dem Kunstwerk nicht auch was passieren wird. Das Kunstwerk, was mit dem Rücken zum Eingang hängt, was ich erwähnt hatte. Der Grund, dass sie sagen, ja, die Sonneneinstrahlung wäre zu groß durch die Fenster der IFA-Galerie. Obwohl die schon ein wenig abgedeckt sind. Und da meint Ken Aisha Sy, dieses Bild entstand im Senegal. Wir wissen, wie man mit starkem Lichteinfluss umgeht. Mhm. Also das ist dieses Persönliche mit dem Globalen. Und ich finde, das kriegen auch die Besucherinnen und Besucher so schön mit durch diese Ausstellung, was da für Hindernisse gibt und wie man damit umgeht. Und im selben Moment wird durch die Art, wie sie ihr Forschungsprojekt in dieser Ausstellung darstellt, öffnet, wird halt klar durch QR-Codes, durch diese Interviews, die sie gemacht hat mit Künstlerinnen und Künstlern, die man auch auf YouTube angucken kann, Wird dieses Wissen zugänglich für so viele Menschen, auch in verschiedenen Ecken auf der Welt, natürlich aber auch vor allen Dingen für die Leute, die in die IFA-Galerie kommen. Aber man merkt richtig, dieses Projekt ist so angelegt und dann steht auch ein Katalog daraus in verschiedenen Sprachen, dass dieses Wissen auch im Senegal in der Heimat zugänglich gemacht wird.
In der IFA-Galerie in Stuttgart wird es im Herbst einen zweiten Teil geben. Ist ja dann ganz anders als jetzt in Berlin.
Er soll tatsächlich anders aufgebaut sein, die Szenografie soll anders sein und es sollen auch mehr Kunstwerke gezeigt werden als hier in Berlin mit einem anderen Kulturprogramm. Also es sind wirklich zwei verschiedene Ausstellungen.
Linda Schildbach über Survival Kit in der IFA-Galerie Berlin bis zum 24. August. Ab Oktober gibt es dann den zweiten Teil in Stuttgart.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Renate Steininger.
Das Belgrader Nationaltheater protestiert gegen die Berufung eines regierungstreuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates durch die serbische Regierung. Der 64-jährige Regisseur Dragoslav Bokan war in den 90er Jahren Gründer der paramilitärischen serbischen Miliz Weiße Adler. Die war unter anderem im Bosnienkrieg aktiv. Das Theaterensemble forderte von der Regierung, die Entscheidung sofort zurückzunehmen. Bokan erfülle nicht die moralischen Voraussetzungen, um Vorstand einer Institution von nationaler Bedeutung zu sein. Die Schauspielergewerkschaft sieht in der Berufung von Bokan eine Disziplinierungsmaßnahme für das Theater. Es hat wiederholt seine Sympathien für die Studentenproteste im Land bekundet, die seit November anhalten. Bisher kümmerte sich die Kunsthistorikerin Christine Regus vor allem um Kulturprojekte in Berlin. Heute wurde sie von der Kulturstiftung der Länder zur neuen Generalsekretärin bestellt. Der Vorsitzende des Stiftungsrats, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, nannte Regus eine erfahrene Persönlichkeit, die bereits bestens mit dem Profil der Kulturstiftung vertraut sei. Die Kulturstiftung der Länder entwickelt, fördert und begleitet im Auftrag der Bundesländer Initiativen und Projekte in den Bereichen Kunst und Kultur. In der Kulturbranche arbeiten mehr Frauen als Männer, nur nicht auf der Führungsebene. Der Deutsche Kulturrat will das mit einem Förderprogramm ändern und erhält dafür nun weitere Bundesmittel. Kulturstaatsminister Weimer nannte die Fortsetzung des sogenannten Mentoring-Programms ein wichtiges kulturpolitisches Zeichen für echte Geschlechtergerechtigkeit. Bereits seit 2016 setzt das Projektbüro Frauen in Kultur und Medien beim Deutschen Kulturrat das bundesweite Programm um. Es richtet sich an Frauen aus der Kultur- und Medienbranche, die Führungsverantwortung übernehmen wollen. Die Kulturhauptstadt Chemnitz will die größte und längste Ballettklasse der Welt auf die Straße bringen. Der Guinness-Weltrekord soll morgen in der Chemnitzer Innenstadt gebrochen werden, wie das Städtische Theater Chemnitz als Mitinitiator mitteilte. Entstehen soll demnach ein Open-Air-Ballettstudio mit mindestens 1600 Teilnehmenden und der Dauer von einer Stunde. Die Aktion findet im Rahmen des Internationalen Festivals für zeitgenössischen Tanz statt. Eingeladen seien Menschen jeden Alters mit und ohne Tanzerfahrung, hieß es. Der Weltrekord der größten Klasse liegt bei aktuell 1535 Ballettfans und wurde den Angaben zufolge 2018 in Hongkong aufgestellt. Für die längste Dauer einer öffentlichen Tanzklasse gäbe es keinen offiziellen Rekord. Bekannt sei aber, dass in Australien 2011 ein vergleichbares Event fast 40 Minuten gedauert hatte.
Fazit.
Braunschweig und Hannover, wie in jedem Sommer seit 1990, Gastgeber des Internationalen Festivals Theaterformen. Gestern Abend ist die Ausgabe 2025 eröffnet worden und heute gab es die erste Uraufführung, Dipa, der polnischen Theatermacherin Gosia Wydownik. Meine Kollegin Elisabeth Nehring war für Fazit im Ballhof 1 in Hannover. Gosia Wydownik fokussiert immer wieder Emanzipation und Selbstermächtigung. Wovon handelt Dipa?
Ja, ausgehend von dem Stichwort Selbstermächtigung würde ich sagen, das Stück Dipa dreht sich um die Suche nach einer möglichen Selbstermächtigung, angesichts der Übermacht von medialen Bildern, die eigentlich so eine ständige Sexualisierung erzeugen. Also es geht einerseits um reale Erlebnisse von weiblichen Jugendlichen. Die hören wir vor allen Dingen aus Stimmen aus dem Off, auf Polnisch oder auf Englisch, wo darüber gesprochen wird, wie das ist, wenn man zum Beispiel ein Bild von sich postet auf Instagram und was sie da für Reaktionen bekommen. Also jede Menge sexualisierter Kommentare von älteren Männern oder Dickpics oder zweideutige bzw. eindeutige Angebote. Und wo die Jugendlichen besprechen miteinander und sehr deutlich sagen, ich poste ein Bild, um Bestätigung zu bekommen, keine lüsternden Kommentare. Und das würde ich jetzt als Betrachterin schon als einen Wunsch nach Selbstermächtigung und Selbstbestimmung deuten, so unbeholfen und jugendlich diese Dialoge auch sind. Und andererseits geht es in diesem Stück Deeper auch ganz eindeutig um das Spiel mit der Erzeugung und der Produktion von Bildern, die Frauen als Sexualobjekte oder auch als Opfer von Vergewaltigungen zeigen.
Und wie zeigt sich das auf der Bühne? Wie ist das szenisch umgesetzt?
Ganz stark. Also die Bühne besteht so aus einer Art stilisiertem Waldstück aus grünem Plastik oder Stoff. Und um dieses Stück Stoff so halb herum sind so Schienen gebaut, auf denen eine Kamera hin und her fährt. Und dann gibt es noch ein hängendes, rundes Objekt, auf dem Bilder erscheinen, die zum Teil live auf der Bühne abgefilmt werden oder einfach eingeblendet werden. Und schon die erste Szene als Eröffnung zeigt das ganze Spannungsfeld dieses Stückes. Denn auf diesem grünen Stück Waldstoff, da liegt ein weiblicher Körper auf dem Bauch, reglos, Gesicht nach unten, mit ausgebreiteten Armen und gespreizten Beinen und einem heruntergezogenen Slip. Und es gibt sofort diese beiden Assoziationen. Was ist das für ein schreckliches Bild, eine schreckliche Szene? Und gleichzeitig denkt man, das habe ich schon 100-mal im deutschen Fernsehkrimi gesehen oder im Kino. Also vom ersten Moment an gibt es beides, den Schrecken und die Reflexion sozusagen, das kenne ich auch als mediale Verarbeitung. Und dieses Prinzip, die Reaktion auf das vermeintlich Echte und das künstlich Erzeugte, das zieht sich durch das ganze Stück. Zum Beispiel tritt eine Frau vor die Kamera auf der Bühne und wir sehen ihr Gesicht in der Nahaufnahme in das Kreisrund projiziert und erkennen, dass die eine Gesichtshälfte zerschmettert ist. Und das hat die Maske sehr gut gemacht, sieht ganz schlimm aus. Das eine Auge ist gar nicht mehr vorhanden. Also es ist ein schreckliches Bild, was auch starke emotionale Reaktionen hervorruft. Und gleichzeitig wird diese Frau mit diesem Gesicht in der nächsten Szene zu einer Regisseurin, die in einer Audition mit jungen Frauen verhandelt, wie sie ein Vergewaltigungsopfer darstellen sollen. Also ich sage mal, Deeper ist ein Stück mit vielen Ebenen, in dem das Reale und das künstlich Erzeugte sich verschränken und nicht mehr klar zu trennen sind.
Höre ich richtig, die Umsetzung dieses einerseits komplexen, andererseits ja äußerst fragilen Themas hat Sie überzeugt?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand, das war ein starkes Stück. Und die Kombination aus komplex und fragil trifft es auch richtig gut. Denn einerseits ist die Viktimisierung, also das zum Opfer machen von Menschen, weiblichen Menschen in diesem Fall real, ist eine schreckliche Wirklichkeit. Und andererseits ist sie ja medial dauerpräsent. Also kaum ein Film kommt ohne weibliche Tote aus, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Und die Frage, was macht diese mediale Präsenz mit der Frau als Opfer, wiederum mit jungen Frauen und jungen Männern, die wird hier eben auf verschiedenen Ebenen szenisch, bildlich, textlich umkreist, ohne, und das ist das ganz Entscheidende, ohne das wiederum selbst zu reproduzieren. Und das ist ja ganz oft die entscheidende Frage in der Performance, wie kann man so ein Thema aufgreifen, sexualisierte Gewalt an Frauen zum Beispiel, ohne dass die Frauen selbst wieder in die Opferrolle gepackt werden. Und das ist der Regisseurin Gorscha Wodowik sehr gut gelungen.
10 Tage internationale Gäste mit Theater, Tanz und Performance. Ist das Festival tatsächlich, sagt es von sich selbst, eine Sichtbarkeitsmaschine?
Ja, das ist ja eigentlich jedes Festival, würde ich sagen. Anna Mülter kuratiert ja die Theaterform in diesem Jahr zum 5. Mal und sie setzt einen ganz bewussten Schwerpunkt auf Tanz oder auch auf körperbasierte Performances. Und bei ihr kommen, so würde ich mal sagen, auch einige neue Praktiken des Festivals machen zusammen. Zum Beispiel setzt sie ganz bewusst auf die größtmögliche Zugänglichkeit und Barrierefreiheit für möglichst viele Menschen, die sonst vom Theater ausgeschlossen sind. Also Leute, die nicht gut hören oder nicht sehen. Und man weiß, Zugänglichkeit in der Breite ist richtig teuer. Und deswegen, das hat sie heute erzählt, gibt es jedes Jahr 2 bis 3 künstlerische Produktionen weniger, um diese sogenannten Exzesskosten zu gewährleisten, für die es eigentlich einen extra Fördertopf geben müsste, den es aber nicht gibt, auf jeden Fall bisher nicht. Und deswegen ist das auch ein sehr entschiedenes Statement zu sagen, ich will für alle Communities, die von Ausschlüssen bedroht sind, konsequent Zugänge schaffen. Und gleichzeitig gibt es eben, ohne dass das jetzt ganz groß angekündigt würde, Produktionen von Menschen mit und ohne Behinderung, was ich auch als so einen nächsten Schritt finde im Vergleich zu einer Zeit, wo noch alles schön brav voneinander immer getrennt kuratiert wurde. Also es sind schon ein paar eigene Akzente nochmal, die ich an diesem Festival ganz bemerkenswert finde.
Elisabeth Nehring in Hannover über das Festival Theaterformen und die Uraufführung von Deeper.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Das Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin erzählt Geschichte. Nicht nur mit seiner Dauerausstellung über den nationalsozialistischen Völkermord an Jüdinnen und Juden. Immer wieder zeigt die Gedenk- und Bildungsstätte auch Sonderschauen, die den Holocaust bebildern und beschreiben. Jetzt tritt die Villa mit Park aus diesem Rahmen heraus. Sebastian Engelbrecht über Auf dem Dach von Himmlers Gästehaus.
An 7 Orten des weiten Parks stehen Ausstellungstafeln mit historischen Dokumenten einer ganz anderen Zeit als sonst. Nicht von 1942, als hier die Ermordung des europäischen Judentums beschlossen wurde, sondern aus dem Jahr 1945. Die Direktorin des Hauses der Wannsee-Konferenz, Deborah Hartmann.
Das Haus der Wannsee-Konferenz mit amerikanischer Fahne sozusagen auf dieser Villa ist eigentlich was, was man nicht erwartet, wenn man an diesen Ort kommt. Damit versuchen wir nochmal einfach eine völlig andere Perspektive auf die Villa, auf das Haus, auf die Besprechung am 20. Januar 1942 zu werfen.
Es ist die Perspektive von Fritz Traugott, der ursprünglich ein deutscher Jude war. 1919 wurde er in Hamburg geboren. 1938 floh er aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA. Schon seit Dezember 1944 ist Fritz, nun US-Bürger, als Soldat in Europa stationiert. Er gehört zu den sogenannten Ritchie Boys. Wegen ihrer muttersprachlichen Deutschkenntnisse sind sie extra ausgebildet worden für Verhöre von Kriegsgefangenen und Kriegsverbrechern. Am 2. Juli 1945 erreicht Fritz Traugott als Teil eines Voraustrupps das Haus der Wannsee-Konferenz im Süden Berlins. Sie übernehmen die Villa von den Sowjets und hissen die Fahne der USA. Fritz Traugott dokumentiert alles mit dem Fotoapparat. In seiner Zeit als Soldat in Deutschland schreibt Fritz Traugott 300 Briefe nach Amerika in die neue Heimat. Fast jeden Tag bekommt seine Frau Lucia Post von ihm mit Fotos. Zwischen den Ausstellungsstationen im Park können Besucher per Audioguide hören, was der 26-Jährige seiner Frau anvertraute, in den natürlich damals vom US-Militärzensor geprüften Briefen. Zu der Ausstellung gehört auch ein denkwürdiges Foto. Es zeigt 15 deutsche Kriegsgefangene in US-Militärkleidung. Ein ungewohnter Anblick im Haus der Wannsee-Konferenz, einem Ort der Tätergeschichte, wie Kuratorin Judith Albert meint.
Wir gucken nicht mehr nur auf hochrangige NS-Täter, die zu einer Konferenz zusammensitzen und den Mord an den europäischen Juden und Jüdinnen besprechen, sondern wir gucken hier auf die Täter als Kriegsgefangene.
Die ersten, die die Ausstellung zu Gesicht bekommen, sind Fritz Traugotts Kinder. Alle 3 sind zur Eröffnung nach Berlin gekommen. Kathy aus Vermont, Michael aus Michigan und Mark aus Kalifornien. Jetzt sitzen sie auf einer weißen Parkbank und blicken auf den ruhigen Wannsee. Ihr Vater sprach kaum mit ihnen über seine Zeit als Kind und Jugendlicher in Deutschland, gar nicht über die Erfahrungen als Soldat. Erst als die Mutter starb, entdeckten die Kinder die Fotos und Briefe des Vaters. Der Vater muss mit sehr gemischten Gefühlen nach Deutschland zurückgekehrt sein, meint sein Sohn Marc Traugott.
Er hatte viele Gründe, das ambivalent zu empfinden, so dass es ihn nach dem Krieg eine lange Zeit kostete, das wirklich zu klären. Er ist ziemlich lange nicht nach Deutschland gereist.
Nach 1945 bleibt Fritz Traugott jahrzehntelang in den USA. Erst 25 Jahre nach Kriegsende besucht er seine Schwester in Deutschland, die den Holocaust überlebte. Weil der Vater seine deutsche Vorgeschichte verdrängte, so gut er konnte, ist die späte Entdeckung dieser Geschichte umso aufwühlender für die Kinder, auch für Kathy.
Es ist total emotional für mich. Ich schaffe es nicht, mich davon zu distanzieren. Es hat mich sehr erschüttert.
Es ist sehr schwierig, mir vorzustellen, was mein Vater durchgemacht hat. Auch kam ich ins Nachdenken, was all die anderen jungen Menschen durchgemacht haben. So wurde mir plötzlich klar, dass ich das Kind eines Überlebenden war. Das war, Moment mal, mein Vater hat das durchgemacht? Meine Familie hat das durchgemacht? Da ist mir ganz schön ein Licht aufgegangen.
Vor 2 Jahren wendet sich Cathys Bruder Michael an das Haus der Wannsee-Konferenz, bietet die Zeugnisse des Vaters in Fotos und Briefen an. Die Ausstellungsmacherinnen ergänzen die Materialien der Familie Traugott mit eigenen Recherchen in Archiven in Deutschland. Eine Familie entdeckt ihre Geschichte und ein Museum ebenso.
Bis zum 30. Juni nächsten Jahres im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin auf dem Dach von Himmlers Gästehaus die US-Armee im Wannsee 1945. Arno Ozzesek kommt in seiner Kulturpresseschau gleich auf die Situation im Iran zu sprechen und beginnt mit einer Einschätzung der Weltlage, die Sie womöglich teilen.
Das gegenwärtige Dilemma des Menschseins lautet, wer zu lange hinsieht, wird stumpf, wer zu lange wegsieht, wird kalt. Also hängen wir im Limbo dazwischen, setzen die Nachrichtendosis mal rauf, mal runter, fühlen uns wahlweise hilflos, unnütz, ungenügend. Bemerkt Lynn Hirse in der Rubrik »Starke Gefühle« in der Tageszeitung, und zwar unter einer Überschrift, die ihrerseits weder Zuversicht noch Lebensfreude ausstrahlt. Sie lautet, wir ertragen eine unerträgliche Welt, sie zu begreifen wird immer schwieriger. Das ist wohl so, aber die Lage wird bestimmt nicht dadurch besser, dass man um den heißen Brei herumredet. In diesem Sinne titelt die Süddeutsche Zeitung, es heißt verdammt nochmal Krieg und erläutert näher, Zivilisationsbruch, Kollateralschaden, zivile Opfer. Die deutsche Sprache ist voller aseptischer Begriffe, mit denen Leid und Tod ausgeblendet werden. Nils Minkmar allerdings analysiert jene Begriffe nicht eben gründlich, sondern denkt ähnlich wie Lynn Hirse in der Taz über den Umgang mit den tagtäglichen Gräuelnachrichten nach. Man kann seine Zeit damit verbringen, das Leid der anderen historisch, juristisch und strategisch einzuordnen und zu erörtern. Das dauert lange und bewahrt das Nervenkostüm vor der elenden Realität der Kriege unserer Zeit. Besonders beliebt ist derzeit auch die gegenseitige Aufrechnung der erfolgten oder eben unterlassenen Solidaritätsbekundungen. Du empörst dich über die Lage in Gaza, aber bist du auch über die Vorgänge im Sudan besorgt? Du beklagst die Angriffe auf Tel Aviv, aber zu denen der Russen auf Odessa schweigst du? Und so weiter. Schon muss man die Tränen und das Blut der anderen nicht mehr ertragen, sondern verlagert das Kampfgeschehen auf die symbolischen Foren der digitalen Plattformen. So der SZ-Autor Minkmar, dem wir nicht widersprechen, aber doch anmerken wollen, dass uns eine derart schräge moralpolizeiliche Frage wie »Du empörst dich über die Lage in Gaza, aber bist du auch über die Vorgänge im Sudan besorgt?« noch nie untergekommen ist. Empörung, Zorn und Verzweiflung über die Lage im Iran empfindet die Autorin und Übersetzerin Atefa Azadi, die in Teheran geboren wurde und seit 2022 in Deutschland lebt. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bekennt Azadi, wenn ich sehe, wie hochrangige Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarde, die Mörder unserer geliebten Söhne und Töchter, einer nach dem anderen getötet, ihre Gesichter auf online verbreiteten Plakaten rot durchgestrichen werden, dann fühle ich mich glücklich. Ich zähle die Tage, bis dieses rote Kreuz auch auf dem Gesicht des Revolutionsführers Ali Khamenei erscheint. Denn der Traum, Freiheit mit friedlichen Mitteln zu erreichen, die Hoffnung, dass diese Mörder sich eines Tages vor einem gerechten Gericht verantworten müssen, dieser Traum ist in mir gestorben. Atefa Azadi in dem Artikel »Wir Iraner waren immer allein« in der FAS. Ich bin der Präsident, aber er ist der Boss, lautet ein berühmter Spruch Barack Obamas, der anlässlich der aktuellen Konzerte von Bruce Springsteen in Deutschland gern zitiert wird, so auch in der Welt am Sonntag, in der Michael Pilz unter der Überschrift »Ganz großes Amerika«, eine feine Anspielung auf Donald Trumps »Make America Great Again«, den Boss abfeiert, wie er zurzeit überall abgefeiert wird, als die Personifizierung des Guten »Made in USA« und als einflussreichen Widerpart Donald Trumps. Noch mehr als der WAMS-Artikel dürfte Fans das Interview interessieren, das Michael Ebert für die Süddeutsche Zeitung mit Springsteen auf dessen Stonehill Farm in New Jersey geführt hat. Auf die Frage, ob es mit 75 Jahren, glücklicher Familie und weltweitem Erfolg nicht an der Zeit für mehr Gelassenheit wäre, entgegnet Springsteen, innerer Frieden ist ein flüchtiger Stoff. Mein Geist ist ruhelos, ich bin es auch. Die Familie und ein schönes Zuhause schenken etwas Zufriedenheit. Aber was Künstler so interessant macht, ist die Tatsache, dass unablässig etwas an ihnen nagt. Dieser geheime Antrieb macht sie zu diesen faszinierenden Menschen, von denen wir unsere Augen nicht abwenden können. Da auch wir Bruce Springsteen für einen faszinierenden Künstler halten, überlassen wir ihm heute gern das Schlusswort. Auf die Frage, wie er damit umgeht, dass die Zukunft für ihn und die E Street Band immer kürzer wird, antwortet Springsteen: Die Gewissheit, dass die Zahl der Konzerte begrenzt ist, die wir spielen werden, führt mich nur zu zwei Erkenntnissen. Ich habe die Pflicht, das Leben in vollen Zügen auszukosten, und für Kostümproben bleibt keine Zeit.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Otzesek in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.